NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. In Davos, da treffen sich die Staats- und Regierungschefs mit den Konzernchefs aus aller Welt zum alljährlichen Weltwirtschaftsforum. Und was die deutsche Kanzlerin dort zu sagen hatte, wir hören es gleich. Die Zahlen der Asylbewerber bleiben deutlich unter den befürchteten Grenzwerten zurück. War das alles also nur Panikmache? Wir berichten und kommentieren. Lungenärzte bezweifeln die Schädlichkeit von Dieselabgasgrenzwerten und argentinischer Fußballer Sala ist weiterhin vermisst. Im Schweizer Dorf Davos, da treffen sich die Reichen und die Wichtigen und auch die, die sie dafür halten, zum Weltwirtschaftsforum. Und jährlich reisen dazu also Staats- und Regierungschefs an und auch die Lenker großer Weltkonzerne kommen. Und laut Statut will das Forum den Zustand der Welt verbessern. Dass das nötig ist, das kann man nicht bestreiten. Doch in diesem Jahr sind wichtige Staatenlenker gar nicht erst gekommen. Donald Trump zum Beispiel und auch nicht Frankreichs Staatspräsident Macron. Dafür kam aber Kanzlerin Merkel und die hat am Nachmittag in Davos ihre Rede gehalten. Unsere Korrespondentin dort ist Sabrina Fritz. Was hat Frau Merkel denn gesagt? Worauf hat sie ihren Fokus gelenkt?
Sie hat eigentlich einen sehr weiten Bogen geschlagen. Sie hat angefangen, dass sie nochmal ganz klar denjenigen, die Leviten gelesen haben, die gesagt haben, wir schauen nur auf uns. Und hat sie gesagt, wenn jeder nur auf sich schaut, dann wird es nicht besser. Also sie hat erst nochmal gesagt, man muss zusammenarbeiten. Sie hat dann nochmal vor den großen Herausforderungen gewarnt, die auf die Welt zukommen. Das ist eben einmal das Klima, das ist aber auch der Umgang mit Daten, Gentechnologie. All das hat sie nochmal angesprochen. Und drittens hat sie eigentlich auch einen ziemlich, wie ich fand, kritischen Blick auf Deutschland geworfen, indem sie gesagt hat, also wir sind sehr von der Industrie abhängig, unsere Autoindustrie hat Probleme, auch wir haben Probleme zum Beispiel mit einer überalterten Gesellschaft. Also das war wirklich ein großer Bogen, den sie hier geschlagen hat.
Bleiben wir mal beim ersten Thema, jeder für sich selbst. Da vertritt sie ja also eine andere Linie. Sie ist also Vertreterin des Multilateralismus. Sie will mehrere Partner immer ins Boot holen. Aber dieses Mal, weder der französische Präsident Macron ist anwesend, noch Donald Trump, wie wir alle wissen, ist auch nicht gekommen. Also an wen richtet sich denn diese Rede? Die hören doch gar nicht zu, um die es da geht.
Nein, die hören nicht zu, die sind nicht da und ich fand, das war für sie eine Chance, weil sie war damit eigentlich die wichtigste Rednerin auf diesem Forum. Sie bekam die ganze Aufmerksamkeit und damit konnte sie auch den Ton setzen. Im vergangenen Jahr, als Donald Trump da war, hat er ja eigentlich alles übertönt mit seiner Sicht, dass eben America First erstmal zählt und dann kommt lange nichts. Also insofern war es eine Rede, die gerichtet war auch an Unternehmen, die hier sind, an viele Konzerne. Da vielleicht noch eher auch das Thema Umgang mit Daten. Aber Davos ist nach wie vor schon ein Platz, wo Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen. Und insofern denke ich, ist das schon auch wichtig, dass jemand hier nochmal so diesen Ton setzt und sagt, nein, egal wer, an China, an Afrika, an andere Länder, wir müssen zusammenarbeiten.
Nun haben Sie gesagt, Frau Merkel habe von Herausforderungen gesprochen in Sachen Klima, Daten, Gentechnik. Wie sieht sie denn die Entwicklung? Wie sieht sie Deutschland in diesen Entwicklungen?
Also sie hat knapp eine halbe Stunde gesprochen, da ist sie natürlich noch nicht so sehr ins Detail gegangen. Aber was ich wirklich schon bemerkenswert fand, dass sie doch in dieser Rede sich explizit an die Autoindustrie gewandt hat und zum Beispiel gesagt hat, sie findet, das ist ein Fehler, dass es keine Batteriezellenproduktion in Deutschland oder in Europa gibt. Ob da nun eine Regierungschefin, die selber 13 Jahre an der Macht ist, da auch vielleicht ein bisschen sich an die eigene Nase fassen muss, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das war etwas, wo sie gesagt hat, da haben wir noch Defizite. Ein zweites war auch, sie ist auf die Energiewende eingegangen und sie hat gesagt, ja, auch vielleicht ein bisschen selbstkritisch. Klar, für jemanden, der in der Stadt wohnt, ist das prima, wenn er Windenergie nutzen kann. Aber derjenige auf dem Land, der das Windrad vor der Nase hat, sieht das vielleicht ein bisschen anders. Also ruhig auch ein bisschen Selbstkritik in dieser Rede.
Bekommt sie Unterstützung?
Sie bekam Applaus und sie bekam eine vielleicht etwas uncharmante Verabschiedung des Leiters des Forums, der sagte, sie sei auch als Pensionärin jederzeit willkommen. Das fand sie, glaube ich, so mäßig witzig. Also noch hat sie gesagt, ist sie ja da. Und sie wäre, glaube ich, auch nicht die erste Regierungschefin, deren Amtszeit sich langsam zu Ende neigt, die sich dann auch mal wieder der großen Weltbühne zuwendet. Aber klar, wenn Sie das nochmal ansprechen, deshalb wird jetzt Donald Trump nicht seine Politik ändern. Und insofern ist das hier schon ein Ort der Worte, aber natürlich nicht der Abkommen oder der Taten.
Informationen von Sabrina Fritz aus Davos. Seit sich im Jahr 2015 Hunderttausende Flüchtlinge auf den Weg in die Europäische Union und damit auch nach Deutschland gemacht haben, da wird hierzulande über die Zuwanderung, über Migration und Ausweisung diskutiert. Und zeitweise drohte sogar die Gemeinschaft der beiden Regierungsparteien CSU und CDU daran zu zerbrechen. Der damalige CSU-Chef Seehofer bestand darauf, in den Koalitionsvertrag eine Obergrenze für Flüchtlinge zu schreiben. 180.000 bis 200.000 pro Jahr sollten es höchstens sein. Das muss man sich nun vor Augen führen, wenn man die tatsächlichen Zahlen sieht, die der heutige Bundesinnenminister Seehofer vorgestellt hat. Sabine Müller aus Berlin.
Die Pressekonferenz von Bundesinnenminister Horst Seehofer und Hans-Eckart Sommer, dem Chef der Asylbehörde BAMF, ist eine von denen, wo man ganz genau zuhören muss, damit nichts durcheinander gerät. Es wird der Migrationsbericht vorgestellt, aber auch die aktuelle Asyljahresbilanz. Mal geht es um Zahlen aus 2016 und 2017, mal um solche aus dem vergangenen Jahr. Für BAMF-Chef Sommer ist dies die Hauptbotschaft.
Die Zuwanderung nach Deutschland ist wieder mehrheitlich europäisch und dient zunehmend dem Studium und der Erwerbstätigkeit. Das ist eine gute Entwicklung.
2017 kamen 1,55 Millionen Menschen aus dem Ausland nach Deutschland. Zwei Drittel davon aus anderen europäischen Ländern. Rumänien und Polen liegen hier weit vorne. Beim Thema Asyl ist die Zahl der Erstanträge 2018 das zweite Jahr in Folge deutlich gesunken. Es waren knapp 162.000, jeder fünfte davon für Babys unter einem Jahr, die hier in Deutschland von Flüchtlingsfrauen geboren wurden. Insgesamt ging die Zahl der Erstanträge im Vergleich zum Vorjahr um 18% zurück. Bei den Hauptherkunftsländern blieb alles beim Alten, Syrien vor Irak und Afghanistan. Innenminister Horst Seehofer zeigt sich sehr zufrieden, weil der Korridor von maximal 180.000 bis 220.000 Asylsuchenden, den die Bundesregierung vereinbart hatte, deutlich unterschritten wurde.
Die Politik hat die Dinge im Laufe der letzten Jahre bis heute geordnet.
Seehofer lobt, politisches Handeln habe die gewünschte Wirkung erzielt. Er nennt zum Beispiel die EU-Türkei-Vereinbarung und die diversen deutschen Asylverschärfungen. Der Fraktionsmanager der Linkspartei, Jan Korte, sieht keinen Grund für Zufriedenheit.
Das, was Seehofer sagt, dass die Maßnahmen wirken, bedeutet ja eigentlich nur eins: Die Menschen kommen gar nicht bis hierhin, sondern sie ertrinken oder sie sitzen in den elendigen Flüchtlingslagern unter wirklich unvorstellbaren Bedingungen in Griechenland fest.
Die AfD findet, dass immer noch viel zu viele Asylsuchende nach Deutschland kommen. Fraktionsmanager Bernd Baumann.
Das ist eine Kleinstadt in jedem Monat aus anderen Kulturkreisen mit allen Integrationsproblemen. Da ist noch nichts gelöst, das ist immer noch insgesamt ein Desaster.
Bei aller Zufriedenheit, wir sind noch nicht am Ziel, sagt Innenminister Seehofer. Es müsse noch viel geleistet werden. Bei der Steuerung der Migration, bei der Integration der Flüchtlinge, bei Rückführungen. Und dann muss in den nächsten Jahren auch noch der Status von insgesamt 750.000 anerkannten Asylbewerbern überprüft werden, um zu klären, ob diese Menschen weiter Schutz bedürftig sind. Eine enorme Aufgabe, deshalb will Seehofer das Personal bei der Asylbehörde trotz weniger Erstanträgen nicht zusammenstreichen.
Ich möchte nämlich nicht, dass wir hier wieder unter eine neue Überforderung kommen, die dann wieder zulasten der Qualität geht.
Deshalb soll die Behörde auch mehr Zeit als eigentlich vorgesehen bekommen, all diese Überprüfungen vorzunehmen. Laut Seehofer ist das in der Großen Koalition bereits geklärt.
Die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland geht zurück, soweit Sabine Müller. Und für Efi Seibert ist klar, der damalige CSU-Vorsitzende Seehofer hat im Jahr 2015 unnötige Panik verbreitet. Hier ihr Kommentar.
Die Zahl des Tages ist die 72. Um mehr als 72% ist die Zahl der Asylbewerber zurückgegangen seit 2016. Diese Zahl ist deswegen so wichtig, weil sie hoffentlich dazu beitragen wird, das Thema Flüchtlinge da einzuordnen, wo es hingehört. Nämlich als eins von vielen auf der deutschen Tagesordnung. Und beileibe nicht das Wichtigste. Es ist auch nicht das Thema, über das eine Regierung so erbittert streiten sollte, dass sie auseinanderzubrechen droht. Will heißen, das ganze Theater des letzten Sommers zwischen Merkel und Seehofer, das alles gelähmt hat, es war völlig unnötig. Denn schon damals war klar abzusehen, dass die neuen Gesetze und die blockierten Flüchtlingsrouten Wirkung zeigen würden. Das ganze Gerangel um die Obergrenze war völlig für die Katz, weil diese Obergrenze ja überhaupt nicht erreicht wird. Horst Seehofer sieht das natürlich anders. Er meint, dass er nur durch seine Beharrlichkeit heute diese, wie er sagt, schönen Zahlen präsentieren konnte. Eine neue Folge von Horst und wie er die Welt sieht. In Wirklichkeit hat schon sein Vorgänger Thomas de Maizière die Asylgesetze verschärft. Die SPD ist schon lange beigesteuert und die Kanzlerin hat den Flüchtlingsdeal mit der Türkei eingefädelt. Von Seehofers geplanten Rücknahmeabkommen mit EU-Staaten hört man dagegen nichts mehr. Die Italiener zum Beispiel ignorieren den deutschen Innenminister einfach. An den Fluchtursachen selbst hat sich nicht viel geändert, auch wenn Deutschland und seine Partnerländer erkannt haben, dass sie etwa mit afrikanischen Staaten mehr zusammenarbeiten müssen, damit der Kontinent eine eigene Zukunft aufbauen kann. Letzten Endes kann die Flüchtlingsproblematik nur weltweit, zumindest aber nur gemeinsam auf europäischer Ebene gelöst werden. Und davon sind wir weit entfernt. Das Thema bleibt also auf der Weltagenda und ist nach wie vor wichtig. Aber es taugt nicht dazu, völlig irre Ängste vor Überfremdung im eigenen Land zu schüren. Das zeigen die Zahlen heute ganz eindeutig. Es kommen weniger Asylsuchende als vor 2014, also noch vor dem Krisenjahr 2015. Damals hat sich kaum jemand in Europa um Flüchtlinge gekümmert, außer die Italiener. Und die hat man mit dem Problem kollektiv im Stich gelassen. Das war ein Fehler und wie es aussieht, haben die Politiker das auch erkannt, selbst wenn sie immer noch keine gemeinsame Lösung dafür gefunden haben. Bis dahin wissen wir jetzt aber für Deutschland, der Staat ist keineswegs hilflos, die Gesellschaft ist in der Lage, Ausnahmesituationen in den Griff zu bekommen. Die Flüchtlingspanikmacher können also einpacken. Wir haben jetzt wirklich dringendere Probleme in Deutschland zu lösen.
Der Kommentar von Efi Salbert im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info, 18.41 Uhr. Ein Schadstoffwert von 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft gilt in der EU als Grenzwert. Darüber wird eine ernste Gesundheitsgefahr angenommen. Und deshalb müssen die Städte dafür sorgen, dass in ihren Mauern diese Werte nicht mehr überschritten werden. Entsprechenden Druck hat die Deutsche Umwelthilfe vor Gerichten aufgebaut, die teilweise auch in ihrem Sinne entschieden haben. Lungenfachärzte bezweifeln nun aber diese Grenzwerte. Sie seien medizinisch nicht haltbar. Andreas Reuter berichtet über Reaktionen aus Berlin.
Armin Paul Hampel von der AfD sieht sich bestätigt. 107 Lungenärzte, die geltenden Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxid anzweifeln, das seien 107 Zeugen in einem Prozess, der gegen die deutsche Umwelthilfe geführt werden müsse, weil diese Umwelthilfe, Zitat, monströse Lügen verbreite. Und Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU stellt sich ebenfalls auf die Seite der 107 Lungenärzte. Seine Sprecherin verlas am Mittag eine Stellungnahme des Ministers.
Ich finde die Initiative der 107 deutschen Lungenärzte einen wichtigen und überfälligen Schritt mitzuhelfen, Sachlichkeit und Fakten in diese Debatte zu bringen. Der wissenschaftliche Ansatz hat das Gewicht, den Ansatz des Verbietens, Einschränkens und Verärgerns zu überwinden.
Verbieten, Einschränken, Verärgern. Das also, sagt Scheuer, ist der Ansatz der aktuellen Politik in der Dieselkrise und der müsse jetzt überwunden werden. Dem CSU-Minister aber widerspricht prompt das SPD-geführte Umweltministerium. Sprecher Stefan Haufe sagt, die Politik verfolge das Ziel,
dass alle Menschen überall, wo sie sind, die Außenluft problemlos einatmen können. Das muss für gesunde Menschen gelten, genauso wie für Menschen mit Asthma oder eben vor allen Dingen auch für Kleinkinder, die besonders empfindliche Atemorgane haben. Die Einhaltung dieser Grenzwerte verfolgt genau das Ziel, dass Menschen jederzeit eine hohe Luftqualität haben und diese auch garantiert ist.
Und diese Grenzwerte basierten auf gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen, so das Umweltministerium. 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft, das sei viel zu streng, sagt dagegen Oliver Luksic von der FDP.
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir in Amerika einen Grenzwert von 100 haben, in Kalifornien, was die strengsten Regeln hat, einen Grenzwert von 58.
Wenn schon, dann solle sich Deutschland ein Beispiel am Grenzwert in Kalifornien nehmen, sagt der FDP-Mann.
Mit dem hätten wir keine Fahrverbote in Deutschland. Insofern wäre das absolut sinnvoll und richtig. Deswegen freuen wir uns, dass jetzt auch aus der Wissenschaft eine breite Unterstützung für diese Position kommt.
So breit ist die aber gar nicht, kontert der Sprecher des Umweltministeriums. 107 Lungenärzte zweifeln jetzt die Grenzwerte an, deren Verband mit über 4.000 Mitgliedern vertrete offiziell aber eine ganz andere Position.
Ein klares Positionspapier, die sogar die Regierung und die Politik auffordert, noch schärfere Grenzwerte festzulegen.
Wie zum Beispiel in Österreich, wo 35 Mikrogramm gelten, oder in der Schweiz, die 30 Mikrogramm festgelegt hat. Darauf weist Stefan Gelbhaar von den Grünen hin. Er sagt, dass jetzt Zweifel an den Grenzwerten gestreut würden. Das sei ein Versuch, die Öffentlichkeit zu verwirren.
Das ist eine glasklare Strategie, um eben sich um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung herumzudrücken. Und ich glaube, das muss man immer wieder so benennen.
Lungenfachärzte bezweifeln die Diesel-Grenzwerte, soweit Andreas Reuter. Die Europäische Union hat eine eigene Mission ins Leben gerufen, um Schleuser und kriminelle Menschenschmuggler im Mittelmeer auffliegen zu lassen. Außerdem sollen libysche Grenzschützer ausgebildet werden. Sophia heißt dieser multinationale Einsatz, der von Italien geleitet wird. Natürlich retten Sophia-Schiffe auch Schiffbrüchige, das müssen sie ja auch. Doch seit es in Italien eine neue Regierung gibt, ist das nicht mehr selbstverständlich. Denn die weigert sich beständig, Gerettete an Land zu lassen. Das alles hat wohl dazu beigetragen, dass die deutsche Marine ihr Schiff aus diesem Einsatz zurückziehen will. Aus Berlin berichtet Christoph Prössl.
Die Fregatte Augsburg wird am 6. Februar aus dem Mittelmeer zurückkehren. Eigentlich sollte der Einsatzgruppenversorger Berlin die Fregatte ablösen. Nun wird die Bundeswehr die Beteiligung an der EU-Mission mit einem Schiff erst einmal aussetzen.
Wir sind seit etwa einem Dreivierteljahr vom italienischen Kommando in die entlegenste Ecke des Mittelmeers geschickt worden, wo es überhaupt keine Schmuggelrouten gibt und wo es auch keine Flüchtlingswege gibt. Das heißt, die Soldatinnen und Soldaten, unsere Schiffer, ohne eine sinnvolle Aufgabe seit Monaten,
sagte Verteidigungsministerin von der Leyen. Zuletzt seien im April 2018 Flüchtlinge aufgegriffen worden. Die CDU-Politikerin forderte, nun müsse in Brüssel Klarheit geschaffen werden über den Sinn der Mission. Deutsche Soldaten, die in den Stäben der Mission arbeiten, sollen dort weiter Dienst tun. Der Einsatzgruppenversorger Berlin könnte innerhalb von 10 Tagen im Mittelmeer sein, sagte von der Leyen. Damit übt die Bundesregierung Druck aus auf die italienische Regierung und die Partner in der EU. Der italienische Innenminister Salvini kritisierte die Mission. Sie habe das Mandat, alle Migranten nur in Italien anlanden zu lassen. Wenn sich jemand zurückziehe, sei das sicher kein Problem. Ende März muss das Mandat auf Ebene der Europäischen Union verlängert werden. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller, Mitglied im Verteidigungsausschuss.
Bis dahin bleibt uns als Deutschland auch noch Zeit, um mit Italien bzw. mit allen anderen europäischen Ländern zu verhandeln, wie wir tatsächlich effektiv gegen Schleuserkriminalität vorgehen können im Rahmen eines möglichen oder einer möglichen Weiterführung des Mandates und gleichzeitig, wie wir dazu kommen, dass geflüchtete oder vor dem Ertrinken gerettete Menschen gerechter in Europa verteilt werden können.
Die Grünen bezweifeln, ob die Bundesregierung überhaupt Druck auf Italien ausüben kann. Franziska Brandner, die europapolitische Sprecherin der Grünen.
Und wir sehen heute, dass wir dringender denn je eine zivile Seenotrettung brauchen und eine europäische Verteilung der geretteten Menschen. Und wenn nicht alle dafür bereit sind, mitzugehen, dann muss die Bundesregierung eine Allianz derjenigen schmieden, die hier noch für unsere Werte stehen, die bereit sind, Ordnung und Humanität in Einklang zu bringen. Das ist die Aufgabe der Bundesregierung, hier die Blockade aufzuheben, mit einigen voranzugehen.
Die Gespräche in Brüssel dürften sich schwierig gestalten, weil die Regierungen verschiedener EU-Staaten es ablehnen, Flüchtlinge aufzunehmen, beispielsweise in Polen und Ungarn. Die Mission EU-NAVFOR Med Sophia wurde im Juni 2015 eingerichtet. Derzeit sind 3 Schiffe im Einsatz, eine deutsche und eine spanische Fregatte und ein italienisches Schiff. Polen und Frankreich stellen Aufklärungsflugzeuge. In den vergangenen 3 Jahren wurden rund 45.000 Menschen aus der Seenot gerettet und über 150 verdächtige Personen festgenommen, die beschuldigt werden, als Schlepper zu arbeiten.
Die deutsche Marine will ihr Schiff aus der Mission Sophia zurückziehen, soweit Christoph Prössl. In Russland, da hat das Militär heute seine umstrittenen Marschflugkörper präsentiert. Angeblich hat dieses Geschoss ja nur eine Reichweite von 480 Kilometern und fällt damit nicht unter die im INF-Abrüstungsvertrag verbotenen Waffen. Und trotz dieser Transparenzoffensive bleiben die USA und auch die NATO bei ihrer Einschätzung, sie sehen diese Waffen als Verstoß gegen diesen Vertrag an. Hermann Krause berichtet aus Moskau.
Es ist vielleicht so etwas wie der letzte Versuch. Das russische Verteidigungsministerium lud Vertreter der NATO, der EU, der BRICS und der Pazifikstaaten in den Park der Patrioten vor Moskau, um zu beweisen, Russland verstößt nicht gegen den INF-Vertrag. Angeblich soll Russland einen Marschflugkörper entwickelt haben mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Dafür gibt es aber keine objektiven Daten, welche die Verletzung des Vertrages von russischer Seite belegen könnten, sagt Michail Matwejewski, Chef der russischen Raketentruppen. In dem von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow 1987 abgeschlossenen Vertrag ist die Produktion und Stationierung von Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von 500 bis 5000 Kilometern verboten. Seit Jahren behaupten die USA nun, der von Russland neu produzierte Marschflugkörper mit der NATO-Bezeichnung SSC-8 könne sogar 2800 Kilometer fliegen. General Matwiejewski hält dies für frei erfunden. Besonders möchte ich Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, dass die Start- und Marschtriebwerke dieser Rakete ohne Veränderung geblieben sind. Das heißt, die Reichweite der von den USA kritisierten Rakete kann nur 480 Kilometer betragen. In einer Riesenhalle im Park der Patrioten wurde die Rakete dann gezeigt. Die Tankfüllung musste quasi als Beweis dafür herhalten, dass sie nicht mehr als 480 Kilometer fliegen kann. In Moskau aber vermutet man seit langem, dass es Donald Trump gar nicht um die Fakten geht. Dies habe man bei den letzten Gesprächen zwischen den USA und Russland in Genf im Januar zu spüren bekommen. Der stellvertretende Außenminister Sergei Rybkov äußerte sich eher resigniert. Die Vertreter aus Washington wollten unsere Argumente in Genf gar nicht anhören. Uns wurde schnell klar, dass alle Entscheidungen von amerikanischer Seite bereits längst getroffen wurden. Russland aber biete bei der gesamten Thematik völlige Transparenz. Sogar Inspektionen vor Ort könnten möglich sein. Das Militär sei bereit, alle technischen Daten offenzulegen. Eine Nachricht, die sich besonders an die Europäer richtet, denn sie wären von der Kündigung des 1F-Vertrages besonders betroffen. Rybkov. Es ist kein Geheimnis, dass in den USA seit Jahren Raketensysteme getestet werden, auch jene, die gegen den 1F-Vertrag verstoßen. Zum Beispiel in einer Militärfabrik in der Stadt Tucson im Staat Arizona. Das Werk gilt als eine der größten Produktionsstätten für Raketen kleinerer und mittlerer Reichweite. Als Beweis wurden dann Luftaufnahmen von dieser amerikanischen Militärfabrik gezeigt, aus denen hervorgehen sollte, die USA sind es, die Mittelstreckenraketen bauen, und zwar schon seit langem.
Russland zeigt umstrittenen Marschflugkörper in der Öffentlichkeit. Aus Moskau war das Hermann Krause. Die Bundesnetzagentur hat ein Auge auf die privaten Energieerzeuger und Einspeiser geworfen, insbesondere auch auf Hausbesitzer mit Solaranlage auf dem Dach. Denn die Agentur will ein Stammdatenregister aufbauen und daran müssen alle mitwirken, indem sie die Daten ihrer Anlagen der Agentur zur Verfügung stellen. Und mit diesen Angaben soll die Netzplanung erleichtert werden. Einzelheiten von Sebastian Titelbach.
Zwar gibt es eine Menge Datenbanken zum Energiemarkt, aber vor lauter Zahlen fehlt selbst der Bundesnetzagentur der genaue Überblick, wie Peter Stratmann, Referatsleiter für erneuerbare Energien, einräumt.
Wir können nicht auf den Daten aufsetzen, die wir bereits haben, weil da zu viele Lücken, zu viele Fehler drin sind. Die bisherigen Register haben zu viele Schwächen.
Auch wer ein Blockheizkraftwerk im Keller oder einen Batteriespeicher in der Garage stehen hat, muss sich ab dem 31. Januar online registrieren. Das betrifft auch die 1,7 Millionen bestehenden Solaranlagen in Deutschland, egal welcher Größe, so Achim Zerres, Abteilungsleiter Energieregulierung, weil es inzwischen sehr viele dieser Kleinanlagen gibt.
Man kann dieses Klein nur dann vernachlässigen, wenn auch die Zahl des Kleinen überschaubar ist. Aber aus der Welt sind wir eben raus. Deswegen müssen wir eben auch den letzten Häuslebesitzer ansprechen, dass der das tut, dass man da zu exakten Daten kommt.
Der ganze Vorgang läuft online ab. Wer sich das nicht zutraut, kann auch einen privaten Anbieter beauftragen. Besonders aufwendig sei die Registrierung aber nicht.
Die letzte Jahresendabrechnung sich parat legen ist ein guter Tipp. Die ganzen technischen Datenblätter von der Anlage, soweit Sie sie noch haben, ein Handyfoto vom Wechselrichter-Typenschild, auch keine schlechte Idee. Also unsere Auffassung ist, dass wenn man die Unterlagen zusammen hat, dass man in einer Viertelstunde 20 Minuten durch ist.
Die Daten sind für die Bundesnetzagentur und für die Netzbetreiber wichtig, zum Beispiel um den Ausbau des Leitungsnetzes in Deutschland genauer planen zu können.
Gerade wenn man dann so Prozesse wie Netzentwicklungsplanung aufsetzt und sich überlegt, wie viel Strom wird denn im Süden wirklich selbst produziert und wie viel muss ich vom Norden heranführen, dann können solche exakten Zahlen den Unterschied machen.
Das Register wird öffentlich einsehbar sein. Personenbezogene Daten sind nicht abrufbar. Bei kleineren Anlagen wird auch der genaue Standort nicht angezeigt. Etwa 100.000 neue Einträge pro Jahr erwartet die Bundesnetzagentur in das Register. Hinzu kommen rund 2 Millionen Altanlagen. Damit das Online-Portal nicht unter einem Ansturm von Anfragen zusammenbricht, gibt es teilweise lange Übergangsfristen. 2 Jahre haben die Betreiber von bestehenden Solaranlagen Zeit, ihre Daten einzutragen. Neue Anlagen müssen dagegen innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme angemeldet werden, so Achim Zerres.
Ob wir das erreicht haben, dass das Ganze selbsterklärend ist, das werden wir dann ab 31. Januar sehen. Wir sind aber optimistisch, dass wir jetzt einen Stand haben, wo wir uns trauen können, damit an die Registrierungspflichtigen heranzutreten, ohne dass gleich alles zusammenbricht.
Wer sich nicht registriert, muss mit einem Bußgeld rechnen. Außerdem kann die Auszahlung von Fördergeldern eingefroren werden.
Die Bundesnetzagentur will die Solaranlagen registrieren, soweit Sebastian Tittelbach. Die einmotorige Propellermaschine war auf dem Weg vom französischen Nantes ins walisische Cardiff. Doch da kam sie am Montag nie an und seitdem ist sie verschollen. Was bislang bekannt ist, stammt vom einzigen Passagier an Bord, dem argentinischen Fußballer Sala. Der konnte noch eine Sprachnachricht absetzen. Darin spricht er von der großen Angst, die er hat. Offenbar hat er einen Absturz miterlebt. Über Reaktionen in Salas Heimat Argentinien berichtet Ivo Maruschik.
In Argentinien ist es das Tagesgespräch. Gebannt verfolgt das ganze Land die Suche nach dem Flugzeug im Ärmelkanal. Vor allem natürlich in Progreso, dem Heimatort des Fußballers, gut 500 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires. Ich habe die Augen aufgerissen, um sicherzugehen, dass ich nicht schlecht träume. Denn was da passiert ist, schien mir völlig unmöglich. Aber wir hoffen noch auf ein Wunder. Das ist unsere einzige Hoffnung.
Otra cosa no se puede esperar. Mucho dolor y mucha tristeza esperando la noticia buena de que se encuentren con vida.
Wir spüren tiefen Schmerz und Traurigkeit und hoffen noch auf die gute Nachricht, dass er lebt, sagt Daniel Ribeiro, der Vorsitzende des Sportclubs San Martin, wo Emiliano Sala bis zu seinem 15. Lebensjahr Fußball spielte. In Südamerika ist der Erfolg der Fußballlegionäre in den Ligen Europas immer großes Thema und in Argentinien will man noch nicht wahrhaben, dass kaum noch Hoffnung besteht, den Fußballstar noch lebend zu finden. Kamerateams suchten auch die Familie des Fußballers auf. Emilianos Vater Horacio Sala sagte ihnen: Die Stunden verstreichen und man denkt schon an das Schlimmste. Das Letzte, was man mir sagte, ist, dass die Kommunikation abbrach, als sie den Fluss überquerten. Damit meint er wohl den Ärmelkanal. In allen Radio- und Fernsehsendern wird immer wieder die Sprachnachricht wiederholt, die der Fußballer schon aus dem Flugzeug an Freunde schickte.
Hola, hermanitos. ¿Cómo andan, loquitos locos?
Estoy acá arriba del avión que...
Hallo meine Brüder, wie geht's euch Spinnern? Ich sitze hier in einem Flugzeug, das fast auseinanderfällt, auf dem Weg nach Cardiff, um dort ins Training einzusteigen. Am Nachmittag soll ich dort schon trainieren mit der neuen Mannschaft. Mal schauen, was passiert. Aber wenn ihr in 1,5 Stunden nichts von mir hört, ich weiß gar nicht, ob sie dann jemanden zum Suchen schicken, aber die werden mich dann nicht mehr finden. Ihr wisst schon, Mann, hab ich Angst.
Papa, que miedo tengo.
Berenice Schkair, die Freundin des Fußballspielers, ging noch einen Schritt weiter. Das Fotomodell begann, Verschwörungstheorien zu verbreiten. In den sozialen Netzwerken erklärte sie: Ich glaube nicht an einen Unfall, untersuch doch lieber mal die Fußballmafia.
Angst um den argentinischen Fußballer Sala, Ivo Maruschik. Die deutschen Handballer spielen am Abend ihre letzte Partie vor dem Halbfinale. Es geht in Köln gegen Spanien. Die deutsche Nationalmannschaft ist aber bereits für das Halbfinale qualifiziert. Thomas Kos.
Der verletzte Spielmacher Martin Strobel meldete sich aus dem Krankenhaus über die Social-Media-Kanäle und bedankte sich für die vielen Nachrichten nach seinem WM aus. Er schrieb: Danke Berlin, danke Köln, dass ich das mit diesem Team erleben durfte. Der Weg ist noch nicht zu Ende, Männer. Die deutschen Nationalspieler verbrachten einen entspannten Vormittag im Teamhotel, bevor sie ein letztes Mal in der Hauptrunde gefordert sind. Im Duell gegen Europameister Spanien geht es für die DAB-Auswahl noch um den Gruppensieg im Fernduell mit Frankreich. Bundestrainer Christian Prokop hat schon das Halbfinale am Freitag im Kopf und kündigte deshalb an, die Belastung auf alle Spieler gleichmäßig verteilen zu wollen. Auch der nachnominierte Spielmacher Tim Sutton wird sicherlich seine Chance bekommen, sich zu zeigen. Für die Spanier geht es darum, mindestens Platz 4 in der Gruppe zu erreichen, um so noch eine Chance auf die Olympia-Qualifikation zu haben.
Und das war das Echo des Tages. Schönen Abend noch. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.